Dieser Gottesdienst heute ist ein Gottesdienst, der davon lebt, dass es eine weltweite Gemeinde Jesu gibt. Dass Gott seine Kirche nicht nur hier in Deutschland hat, sondern überall auf der Welt es Menschen gibt, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, ihn bezeugen und in seiner Nachfolge leben wollen. Und viele von diesen Mitgeschwistern im Glauben leben nicht in so einer freien Gesellschaft wie wir hier in Deutschland, sondern sie leiden unter Diskriminierung, unter Verfolgung. Und ein Auftrag, den Gott seiner Kirche gibt, ist, dass wir füreinander beten. Und gerade wenn wir in so einer komfortablen Situation sind wie hier in Deutschland, ist das unser Auftrag, im Gebet vor Gott an ihrer Seite zu sein. Ich lese uns jetzt einen Bibeltext vor, der eine Deutung ist, warum ist das überhaupt so, dass Menschen, die zu Jesus gehören, auch leiden und für ihren Glauben an ihn einen Preis zahlen. Und wenn ich uns diesen Text lese und eine Besinnung dazu, eine Auslegung dazu, dann, mir ist das so gegangen, dann fühlt sich das an wie aus einer anderen Welt. Und Gott sei Dank ist das nicht unsere Situation. Zumindest für die meisten von uns. Und dennoch ist auch das, was ich lese, ein Wort von Jesus an uns, wo er uns sagt, auch wenn du mal wegen dem Glauben durch harte Zeiten gehen musst, auch wenn der Glaube von dir und deinem Leben einen Preis fordert, es ist okay. Und nun lese ich uns diesen Text vor, diesen Bibeltext und die Auslegung dazu. Der Bibeltext steht in Johannes 15, die Verse 18 bis 21. Jesus Christus spricht: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch eures halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Johannes 15, 18 bis 21. Jesus ist Realist. Er verspricht seinen Jüngern nicht den Himmel auf Erden. Den gibt es nicht. Auch wenn immer wieder Christen auftreten mit dem Anspruch, das Reich Gottes ließe sich schon in dieser Welt errichten, manche behaupten dies aus übereifrig sozialistischen Idealen. Andere wiederum sind überzeugt, dass ein echter Glaube an die Kraft des Heiligen Geistes schon hier und jetzt von allem Negativen befreit. Aber Jesus sieht das anders. Er sagt, dass Jesus Nachfolge immer auch Leidensnachfolge ist. Das wissen all die Christen weltweit, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Das hatte Jesus in seinen Abschiedsworten an seine Jünger auf dem Weg nach Gethsemane bereits klar und deutlich angekündigt. Und es sind drei Dinge, die Jesus uns aus dieser Situation sagt, was Jesus erwähnt. Jesus weiß in der dunkelsten Nacht seines Lebens, was ihm und seinen Jüngern bevorsteht. Es geht hinein ins Leiden, in Verhaftung, Verhöhnung, Auspeitschung und Kreuzigung, hinein in Anfechtung, Einsamkeit, Todesängste und Gottverlassenheit. Und für die Jünger bedeuten diese Stunden Schlafen statt Wachen, Fliehen statt Beistehen, Verleugnen statt Bekennen, Verraten statt Unterstützen. Und das alles, weil die gottvergessene Menschheit Gottes Sohn zutiefst ablehnt. Und mit Jesus lehnen die Menschen auch seine Jünger und Nachfolgerinnen ab, bis heute. So hart es klingt, so realistisch ist es zugleich. Der Applaus derer, die Gott nicht kennen, wird den Christen nicht zuteil. Auch wenn sie sich noch so sehr sozial engagieren und Großartiges in tätiger Nächstenliebe vollbringen. Spätestens wenn sie berichten, aus welchem inneren Antrieb heraus sie so agieren, schlägt das letzte Wohlwollen in Ablehnung, Verachtung und Hass um. Darauf bereitet Jesus seine Jünger am letzten gemeinsamen Abend vor. Darauf bereitet christliche Mission alle heutigen Jesus-Nachfolger vor. Das muss deshalb auch heute noch erkannt und benannt werden. Wozu Jesus erwählt? Jesus beruft in eine Existenz, die Nachteile bis hin zur Verfolgung und Tod mit sich bringt. Er weiß, dass dies nicht zwangsläufig die Folge ist, weil die Christen nicht mehr in Stopp, er weiß, dass dies die zwangsläufige Folge ist, weil wir Christen nicht mehr in das System der gottlosen Welt hineinpassen. Wir werden zu Außenseitern, weil wir zu ihm gehören, der von außen her die Welt im Blick behält. Jesus sagt kurz vorher in Vers 16, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wer von Jesus erwählt ist, der braucht die Liebe der vergänglichen Welt nicht mehr. Der braucht auch nicht mehr die Vergnügungen dieser Welt. Denn Jesus erwählt uns dazu, viel Wertvolleres im Leben zu empfangen. Das ist es, was er Frucht nennt. Da handelt es sich um wahre Freude, um wahren Frieden, um wahre Liebe, um echte Werte und echte Gemeinschaft, um echte Zukunft. Das ist viel besser, als was wir in dieser Welt je finden können. Deshalb lohnt es sich, von Jesus erwählt zu sein, trotz aller Nachteile durch unsere Mitmenschen, die Gott ablehnen. Und es ist vor allem von bleibendem Wert über den Tod hinaus. Deshalb erschreckt der Tod die Jesus-Leute nicht mehr, auch und gerade, wenn sie um ihres Glaubens willen getötet werden. Woran Jesus uns erinnert? Jesus erinnert seine Jünger an das, was er schon mehrfach gesagt hat. Und das, was ich jetzt lese, ist für mich eigentlich so der stärkste Gedanke in diesem Abschnitt. Er sagt, alles, was mir geschieht, wird auch euch geschehen. Im Positiven wie im Negativen. Wir sind und bleiben mit Jesus untrennbar verbunden. Alles, was er von seinem himmlischen Vater geschenkt bekommen hat, das erhalten auch wir als Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus. Dort, wo Jesus geachtet und geliebt wird, werden auch Christen geachtet und geliebt. Das erleben wir in der weltweiten Christenheit, wo wir miteinander verbunden sind und uns gegenseitig zur Freude und Stärkung werden. Doch andererseits gilt genauso, dort, wo Jesus verachtet und gehasst wird, werden auch Christen verachtet und gehasst. Das erleben Christen nicht nur in Kolumbien, Afghanistan und Katar, deren wir in diesem Jahr besonders im Gebet gedenken. Aber wer seinem Herrn treu bleibt, der wird auch gehalten von dem, der größer ist als alle Not dieser Welt. Daran erinnert Jesus seinen Jünger damals und heute. Was für eine Ermutigung. Wir wollen jetzt gleich den ersten Film schauen. Da geht es um Afghanistan. Afghanistan war ja vor einiger Zeit noch stark in den Medien und wir haben auch schon von hier vorne gebetet. Mittlerweile ist es recht ruhig darum geworden. Aber für die Christen aus Afghanistan oder in Afghanistan ist es aktuell eine harte Zeit. Wir sehen jetzt einen kurzen Film, der uns mit in diese Situation in Afghanistan einführt. Und im Anschluss daran, komme ich nochmal nach vorne, aber ich sage schon, wie das weitergeht, könnt ihr von den 5 Stühlen euch einfach Gebetskarten nehmen und euch irgendwo in Kleingruppen sammeln, sodass so 5, 6 Leute zusammenstehen. Und dann fangt ihr einfach an zu beten. Wenn du hier bist und die Gemeinde dir noch ein bisschen fremd ist oder dir das Lautbeten nicht liegt, das ist nicht schlimm, geh einfach zu einer Gruppe dazu und sei einfach still dabei. Aber bevor wir beten, lasst uns zusammen diesen kurzen Film über Afghanistan gucken.
Im April, als der US-Präsident den Abzug der US-Truppen ankündigte, wurde unsere Welt auf den Kopf gestellt. Nichts machte mehr Sinn. Es fühlte sich so an, als ob ein Albtraum begonnen hat, der erst mit unserem Tod endet. Sollen wir fliehen oder sollen wir bleiben? Aber wohin sollten wir fliehen? Wenn wir bleiben, was wird dann aus uns?
Die Scharia stand in Afghanistan schon immer über dem Gesetz des Landes. Laut der Scharia ist ein Mensch, der den Islam aufgegeben hat, des Todes würdig und darf einfach getötet werden. Diese Person kann auch verbrannt werden. Hauptsache, der Tod ist schrecklich. Und jetzt ist es für Christen noch schlimmer geworden.
Christen in Afghanistan schweben in Lebensgefahr. Denn der Abfall vom Islam gilt als Schande und ist für die Taliban ein todeswürdiges Verbrechen.
Ein Christ ist ein Kafir, ein Ungläubiger. Wenn sie erfahren würden, dass jemand ein Christ ist, würden sie ihn sofort töten. Und nicht nur diese Person, sondern auch die ganze Familie, die Verwandten, alle würden getötet werden. Christen dürfen nicht leben, weil sie Kafir sind. Das denken Taliban über Christen.
Jahrelang war Afghanistan ein Land, in dem Christen extrem stark verfolgt wurden. Auch in der Zeit, als internationale Truppen versuchten, Frieden im Land zu sichern. Doch seit dem Abzug der internationalen Truppen im August 2021 spitzt sich die Situation zu und Afghanistan nimmt den ersten Platz auf dem Weltverfolgungsindex ein.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es im letzten Jahr keinen einzigen Tag gab, an dem ich glücklich gewesen bin. Es gibt die ganze Zeit viele Probleme.
Und nun, mehr als ein Jahr später, hat sich die Lage nicht verbessert. Im Gegenteil.
Wenn ich jetzt in Afghanistan wäre, wäre ich heute ganz sicher nicht mehr am Leben. Sie haben schon viele, viele Menschen getötet. Meine Eltern haben mir erzählt, dass die Taliban Menschen wie Tiere behandeln. So wie ein Schaf geschlachtet wird, werden Menschen getötet. Das ist normal für die Taliban.
Bitte beten Sie für unsere Geschwister in Afghanistan.
Betet bitte vor allem für die Christen, die noch dort sind, für ihre Familien.
Vielen Dank für die Gebete, für die Unterstützung. Bitte betet weiter, nicht nur für uns, sondern auch für die Taliban. Natürlich sind die Taliban unsere Feinde, aber ich bitte euch, für ihre Rettung zu beten.
So, jetzt könnt ihr aktiv werden. Ihr könnt aufstehen und euch in Kleingruppen verteilen. Es gibt auf jedem dieser fünf Stühle so eine Karte, drei Karten pro Gruppe. Dann lest ihr in eurer Kleingruppe kurz die Gebetsanliegen, die aus dem Film auch sind, vor und dann fangt ihr an zu beten mit dem, was auf den Karten steht oder das, was Gott euch in dem Moment wichtig macht. Nun könnt ihr aufstehen und euch im Raum verteilen. Euch mit Gebetskarten versorgen. Die Gebetszeit wird so ungefähr 4 Minuten dauern und wir sagen dann, wenn die Zeit um ist. Genau, im Raum verteilt sind 5 Stühle. Ihr müsst nicht da stehen, wo die Stühle sind. Das war nur praktisch, sie an den Rand zu stellen. Verteilt euch einfach in kleinen Gruppen im Raum und dann beten wir in diesen kleinen Gruppen.
Amen. Ihr dürft euch gerne nochmal hinsetzen. Und dann wollen wir den zweiten Film schauen und uns anschließend dann nochmal in die Kleingruppen begeben.
Kaffeeplantagen reihen sich an Regenwälder. In vielen Städten sind Hochhäuser umringt von Kolonialbauten und Slums. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder bewaffnete Konflikte zwischen Staat und Guerillakämpfern, paramilitärischen Gruppen und Kartellen. Rund 50 Millionen Menschen leben hier. Davon bezeichnen sich um die 48 Millionen als Christen. Und trotzdem werden Christen in Kolumbien stark verfolgt. Auf den ersten Blick ein Widerspruch. Wie in den meisten Ländern Lateinamerikas gibt es auch in Kolumbien viele indigene Gemeinschaften. Der Glauben der indigenen Völker ist nicht selten eine Vermischung aus katholischem Glauben, Schamanismus und anderen Kulturen. Jeglicher Widerspruch zu der sogenannten indigenen Identität wird als Bedrohung der Tradition aufgefasst.
Wir werden verfolgt, weil wir nicht ihrer Meinung sind. Sie sagen, wir verlieren unsere Identität, unsere besondere Kultur und schädigen uns selbst. Sie sind der Meinung, dass durch unseren Glauben auch ihre Identität beschädigt wird.
Die Indigenen glauben an Geister in der Natur. Oft, wenn sie das Evangelium hörten, sagten sie, nein, diese Lehre ist gegen unseren Glauben. Viele verboten das Evangelium und vertrieben die Prediger, weil sie es für keine gute Sache hielten.
Durch Selbstverwaltungsgesetze sind in manchen Gebieten Kolumbiens die Bräuche und Traditionen der indigenen Stämme Gesetzen gleichgestellt und können mit quasi staatlicher Macht umgesetzt werden. Häufig kommt es dabei zu Verstößen gegen die Religionsfreiheit, die in Kolumbien eigentlich gesetzlich verbrieft ist. Dazu kommt, dass indigene Anführer mit Guerillagruppen zusammenarbeiten. In Gegenden, in denen der Staat durch die jahrzehntelangen Kämpfe die Kontrolle verloren hat, werden Gemeindeleiter durch bewaffnete Gruppen und Kartelle erpresst, entführt oder bedroht. Guerillakämpfer und Indigene, die Christen werden, wenden sich vom bewaffneten Kampf und den okkulten Traditionen ab, kehren ihrer Vergangenheit den Rücken und verkündigen das Evangelium, zum Teil mitten in den umkämpften Gebieten.
Diese Gruppen befürchten, dass sie wegen uns viele Menschen verlieren würden. Sie verstehen, dass unsere Botschaft Menschen anzieht, vor allem Kinder. Das ist ein Grund für sie, Christen und Missionare zu bedrohen.
Ich begann mit meinen beiden Töchtern und meinem Mann. Wir bildeten kleine Hauskreise und erkannten den Bedarf, den es gab. Wir wurden oft bedroht. Jemand sagte mir, entweder du dienst deinem Gott und arbeitest mit uns zusammen, oder ich werde dich töten.
Sie haben alles versucht, aber sie konnten meinen Glauben nicht erschüttern. Sie haben gedroht, mich zu töten, aber sie haben es nicht getan. Sie versuchten, unsere Kinder zu verjagen, und trotzdem glaube ich noch.
Kolumbianische Christen, die sich zu Jesus bekennen, brauchen ihr Gebet, um in den indigenen Dörfern und an den von bewaffneten Gruppen kontrollierten Orten mutig zu ihrem Glauben zu stehen. Bitte beten Sie für Versorgung von Christen aus indigenen Volksgruppen, Schutz für Pastoren und dass Jesus unter den Drogenbanden und Guerillas wirkt. Und danken Sie Jesus dafür, dass viele Menschen aus indigenen Völkern und kriminellen Gruppen schon zu ihm gefunden haben.
Wir brauchen euer Gebet. Die ganze Welt muss für uns beten, denn wir haben es nicht leicht.
Geschwister, bitte betet für Kolumbien. Betet für die Seelen in Kolumbien.
Das, was diese Geschwister wirklich brauchen, ist Gebet und die ermutigen uns, es zu machen. Und wir tun gut daran, es nicht als zu gering zu erachten. Manchmal denkt man ja, wenn man jetzt hier in Deutschland für solche Christen betet, dann bringt das nicht viel. Aber Gott möchte handeln und das ist das ja, das Wichtigste, was wir für diese Geschwister tun können. Und deswegen könnt ihr euch wieder diese Gebetskarten diesmal für Kolumbien nehmen und in kleinen Gruppen gehen, entweder in die gleichen oder neue. Und dann wollen wir nochmal 4 Minuten beten.
Ihr Lieben, vielen Dank dafür, dass ihr mitgemacht habt. Ich weiß, wenn man so im Beten ist, dann ist so ein Amen manchmal ziemlich abrupt. Aber ihr könnt die Gebetskarten mitnehmen und zu Hause beten. Bevor wir gleich ein Lied singen, möchte ich meine Frau Christa nach vorne geben. Sie möchte nach vorne holen. Sie möchte gerne eine Erfahrung teilen.
Genau, mir fiel, oder ich hatte den Impuls, euch noch was zu erzählen, so als Ermutigung vielleicht auch. Ja, ich glaube, es war in unserer Zeit in Sterup, da hatte ich 2 Träume. Beim ersten Mal war ich sehr überrascht, hatte sehr viel Angst, habe von einer konkreten Foltersituation geträumt, also mit Bilder und alles drum und dran. Und habe Angst bekommen, weil ich dachte, was hat das mit mir zu tun, und konnte nicht schlafen. Und irgendwann habe ich gesagt, was kann ich jetzt Besseres machen als beten in der Situation. Habe das dann gemacht und dann konnte ich sofort wieder einschlafen. Und ich habe die konkreten Bilder, sind nicht mehr in meinem Kopf gewesen, nur die Erinnerung daran. Der zweite Traum, keine Ahnung, war ein paar Jahre später vielleicht, da habe ich geträumt von einem Geschwisterpaar, einem älteren Kind, irgendwie 6 bis 10, und einem Baby. Und ein Baby schreit ja viel oder kann viel schreien. Und die wurden entführt. Und ich weiß, dass das Geschwisterkind sich mit dem Baby versteckt hatte. Und ich hatte den Impuls zu beten, also ich kannte die Situation ja jetzt schon mit dem Beten, dass ich dafür beten soll, dass dieses Baby ruhig ist, dass es sich geschützt und geborgen fühlt und einfach nicht weint. Und dann konnte ich wieder einschlafen. Also es war immer nachts, ja. Und dann habe ich diese Erfahrung gemacht einfach und war ermutigt, und irgendwie ist mir in mir der Wunsch gewachsen, dass ich mehr so ein Erlebnis mit Gott habe, weil ich weiß zwar nicht, was es bewirkt hat, aber ich denke, wenn der Impuls von Gott war, wird es irgendwas bewirkt haben. Und ich wusste auch, dass es Open Doors gibt, habe immer davon gehört, und eigentlich habe ich erst dieses Jahr so richtig das kennengelernt. Und auch als Niki und Heiri bei uns zu Besuch waren, habe ich ihnen von diesen Träumen erzählt und kann jetzt im Nachhinein so einen roten Faden einfach in meinem Leben entdecken, dass Gott mich damals vorbereitet hat. Ja, und ich will euch einfach ermutigen, dass wenn ihr solche Impulse habt, dass ihr nicht drüber nachdenkt, sondern einfach betet.